Das heißt, es gibt offenbar Mitarbeitende, die bereit sind, Zeit zu investieren und auch wieder ihr Gesicht in die Kamera zu halten, Content zu produzieren. Und das Unternehmen hat keine Angst, die Mitarbeitenden einfach machen zu lassen.
Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqva-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu Themen rund um Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Heute bei mir ist Business Coach Mia Welteroth und sie ist auch Expertin für Employer Branding. Employer Branding ist ein Begriff, den wir entzerren werden. Und worum geht es da genau? Es geht im Grunde darum, wie könnt ihr als Arbeitssuchende eine Unternehmensseite richtig entziffern? Wie könnt ihr wissen, was für eine Kultur euch in diesem Unternehmen erwartet? Dafür habe ich Mia heute eingeladen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Mia, herzlich willkommen bei Coach Geflüster.
Hallo Johannes, danke für die Einladung.
Mir ist es total schön, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Employer Branding sprechen. Weil das niemand versteht, was das eigentlich ist, wahrscheinlich die wenigsten der Menschen, die uns da draußen zuhören. Lass uns das bitte erklären. Was ist Employer Branding?
Ja, sehr gerne. Wir BeraterInnen und StrategInnen sind ja bekannt dafür, dass wir so sperrige Begriffe benutzen, damit uns niemand versteht und wir wichtig wirken. Employer Branding ist im Grunde Fancy Talk für Personalmarketing. Und dabei geht es darum, dass man nicht ein Produkt eines Unternehmens bewirbt, sondern das Unternehmen selbst in seiner Rolle als Arbeitgeber. Also, dass man Menschen erklärt, warum ist es toll, hier zu arbeiten, warum wäre es für dich eine gute Idee, dich bei uns zu bewerben.
Okay, also es geht darum, ein Unternehmen als Marke für ArbeitnehmerInnen zu positionieren.
Genau, das Unternehmen in seiner Rolle als Arbeitgeber bekommt eine Marke, eine Arbeitgebermarke. Und wir entwickeln auch ein sogenanntes Arbeitgeberwerteversprechen. Das ist das, was hinter dieser Marke dann steht.
Mhm. Also ich stelle es mir jetzt so vor, ich bin auf der Suche nach einem Job und ich sage, ich möchte jetzt das passende Unternehmen für mich finden, wo ich mit meinen Werten und meiner Persönlichkeit gut reinpasse. Wie finde ich das raus? Und dafür bauen jetzt Unternehmen eine Marke auf, die suggeriert oder die mir vielleicht auch zeigen soll, hier bist du richtig oder nicht richtig.
Ganz genau. Das heißt, Unternehmen hoffen natürlich, dass Menschen, die sich bei diesem Unternehmen bewerben wollen, auf deren Karriereseite kommen. Und das ist quasi die Heimat der Arbeitgebermarke. Da findet man dann alle Informationen. Welche Werte sind diesem Unternehmen wichtig? Wofür steht es? Welche Themen sind dem Unternehmen wichtig? Was kann ich erwarten, wenn ich dort mich bewerbe und dort arbeiten möchte? Wir dürfen aber nicht vergessen, dass so eine Arbeitgebermarke auch nach innen wirkt. Also auch bestehende Mitarbeitende sind eine Zielgruppe. Die müssen natürlich sagen, ja, ich kann das bestätigen, das und das macht unser Unternehmen aus und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier arbeite. Wenn das nicht so ist, werden die natürlich unzufrieden und denken, ach, wir wollen da draußen mehr Schein als sein und das darf natürlich auch nicht passieren.
Ich denke, da sprichst du einen Punkt an, der auch so eine Angst vielleicht ist bei vielen, ne? Dass das, was auf der Karriereseite des Unternehmens steht, nicht die Wahrheit verkörpert, also so die große Diskrepanz wird dann ja auf so Portalen wie Kununu zum Beispiel deutlich, wo Menschen Arbeitgeber bewerten und die Arbeitgeber schreiben da etwas auf ihrer Webseite von fortschrittlich und Zusammenhalt und so weiter und familiäre Atmosphäre und dann lese ich diese Bewertung und denke so, okay, was für ein Saftladen. Also da ist dann so die Diskrepanz zwischen Wunschvorstellung oder Versprechen und Realität.
Ja, das ist wirklich so. Was ich immer sage, wenn wir so eine Arbeitgebermarke entwickeln, da malen wir ein Bild von der Zukunft. Wir wollen natürlich so viel der Gegenwart wie möglich zeigen. Also so ist es zurzeit, hier zu arbeiten. Und es gibt aber Themen, an denen arbeiten wir gerade. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass in den nächsten Jahren, ich nehme jetzt mal das Thema Leadership, sehr wichtiges Thema. Mhm. Wir machen da gerade intern einen Change. Unsere Führungskräfte durchlaufen Schulungen. Wir haben Führungsleitlinien etabliert. Wir arbeiten ganz wichtig an Sanktionen für Fehlverhalten. Und das ist uns sehr wichtig. Heute sind wir, was Führung angeht, noch nicht so doll, aber wir sind auf dem Weg und das nehmen wir dann schon mal mit auf. Ja.
Okay, aber was wäre das, was ist das auch für eine Botschaft dann wieder an die internen, aktuellen Führungskräfte? Heute sind wir in Führung noch nicht so toll, aber wir arbeiten dran. Also das ist dann genau diese Seite, die du ansprichst. Ne? Also da muss ich natürlich sehr vorsichtig sein als Unternehmen, was ich jetzt sage und was ich vielleicht auch über meine eigenen Schwächen kundgebe.
Natürlich, da ist immer Fingerspitzengefühl gefragt, wobei die Führungskräfte ja mit diejenigen sind, die bestimmen können, wie ist es denn hier zu arbeiten. Also klar, die Kultur leben die Mitarbeitenden, aber wie sagt man immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Ja, vielleicht aber auch noch ein Wort zu Kununu. Das stimmt, da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen und so den Gegencheck machen. Mhm. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Menschen, die sich da ganz schlimm ausspeichern und wirklich böse schimpfen, manchmal aus einer Wut heraus handeln. Also da kann man vielleicht auch nochmal 2-3% abziehen, wenn sich jemand wahnsinnig aufregt. Mhm. Wichtiger ist vielleicht zu gucken, wie reagiert das Unternehmen selbst? Antwortet das auf kritische Kommentare? Und wenn ja, in welcher Tonart antwortet die Person, die da antwortet, mit Klarnamen und bietet nochmal ein Gespräch an oder so? Das ist vielleicht noch wichtiger als der böse Kommentar.
Finde ich einen super wichtigen Hinweis. Also nur weil jetzt der Kununu-Score nicht super hoch ist, heißt das jetzt nicht, dass das wirklich auch die Realität abbildet. Das ist ja ähnlich wie auch bei Reviews insgesamt online. Da kann es zwei verärgerte Menschen geben, die ein schlechtes Review hinterlassen. Das zieht den Schnitt runter. Also ich kann mir diese Bewertung ja auch durchlesen und nochmal kontextualisieren und auch gucken, in welcher Sprache agiert diese Person.
Ja, genau.
Ich denke, Führung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil, also du hast es ja gerade gesagt, so der typische Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf, gilt natürlich auch andersrum. Der Fisch duftet ja auch vom Kopf, wenn die Führung gut ist. Also das hat einfach die größte Auswirkung auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Das zeigen ja auch alle Statistiken. Die meisten Menschen, die kündigen oder den Arbeitgeber verlassen, tun das, weil sie mit der Führung unzufrieden sind. Das ist der häufigste Kündigungsgrund. Und deswegen wird das Thema wahrscheinlich auch immer, immer wichtiger. Ich würde jetzt mit dir gerne darüber sprechen, weil du berätst ja Unternehmen, wie sie eine Arbeitgebermarke aufbauen. Mhm. Und da wäre es natürlich spannend, einen Einblick zu kriegen, was tun denn Unternehmen alles, um Mitarbeitende zu gewinnen heutzutage? Also was unternehmen die alles, was sind die alles bereit zu tun und warum ist es überhaupt so? Weil als ich auf den Arbeitsmarkt gedrängt bin, da war ich mit allem zufrieden, was ich bekommen konnte. Das war eine ganz andere Zeit. Heute hat sich das verändert. Vielleicht kannst du das für uns ein bisschen einordnen.
Ja, gerne. Mir ging es genauso, als ich mich damals um eine Ausbildungsstelle beworben habe, habe ich mich ganz schön verbogen und alles Mögliche zugesagt und gesagt, ich mache freiwillig ein unbezahltes Praktikum in den Osterferien und so weiter. Das passiert heute nicht mehr. Stichwort ArbeitnehmerInnenmarkt. Es gibt einfach mehr Stellenangebote als BewerberInnen. Und Unternehmen wissen das. Dazu kommt ja noch der bevorstehende Generationenwechsel, wenn eine ganze Generation demnächst in Rente geht, die wirklich LeistungsträgerInnen sind. Und deswegen ist es den Unternehmen ziemlich viel Geld wert, dass sie als Arbeitgeber eine gute Marke haben. Und deswegen engagieren viele Agenturen, die dann mit ihnen gemeinsam an einer neuen Marke arbeiten. Ja, deine Frage war, was ich tue. Ich gucke mir so ein Unternehmen dann aus drei Perspektiven an. Einmal ist das die Unternehmensperspektive selbst. Was behauptet das Unternehmen von sich? Wie sind wir eigentlich? Das erkenne ich an der Gestaltung von Arbeitsverträgen, von Onboarding, der Recruiting-Prozess, Führungskultur haben wir gerade schon besprochen. Was gibt es da für Leitlinien? Welche Karrierepfade werden Mitarbeitenden angeboten? Das ist das, was so geschrieben steht. Und da kann man ja viel behaupten. Und das lese ich mir erstmal alles durch, dann habe ich das erste Bild. Das überprüfe ich dann, indem ich mit Mitarbeitenden spreche. Ich spreche mit wirklich vielen Menschen. Also ich führe Fokusgruppen durch und Einzelinterviews und habe manchmal dann mit 200 Menschen aus einem Unternehmen gesprochen.
Wow.
In diesen Fokusgruppen und ja, das ist eine ganze Menge. Und ich frage die dann, wie ist es denn hier zu arbeiten? Und die nehmen sich da auch wirklich viel Zeit für. In dieser Zeit werden die Mitarbeitenden natürlich auch freigestellt von der Arbeit. Also auch da geht wieder Energie des Unternehmens rein. Da sieht man auch wieder, was denen das wert ist. Und da besprechen wir einfach, wie ist es wirklich, hier zu arbeiten? Wie ist die Führungskultur? Wie sind die Prozesse? Wie ist das Thema Diversity besetzt und so weiter? Das heißt, ich habe dann den Gegencheck zu dem, was das Unternehmen von sich behauptet. Mhm. Und dann nehme ich noch eine dritte Perspektive ein. Da schlüpfe ich in die Rolle einer Bewerberin und gucke, wenn ich jetzt überhaupt keinen Einblick hätte von innen, was kann ich draußen erkennen? Wie stellt sich das Unternehmen dar? Und dann habe ich quasi einen Rundumblick. Ich gucke mir die Karriereseite an, natürlich auch die sozialen Medien. Das ist sozusagen die Heimat der Arbeitgebermarke.
Also die Karriereseite und die sozialen Medien, das wären sozusagen meine ersten Anlaufpunkte. Ne? Du hast jetzt ganz schön viele Punkte schon genannt, wo ich total gerne anknüpfen würde. Also es waren jetzt mehrere Sachen dabei, die ich gespannt gehört habe. Also zum Beispiel, du hast das Wort Diversity genannt. Ne? Mhm. Das ist ja, würde ich sagen, ein wichtiges Trendthema der letzten Jahre. Und bestimmt auch noch für die kommenden Jahre. Neben anderen Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel, auch Mental Health und so weiter. Sind das Themen, die du siehst, die im Employer Branding zunehmend auch eine Rolle spielen?
Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, Nachhaltigkeit, Mental Health, aber auch das Thema Haltung wird immer wichtiger. Vor allem junge Menschen wollen wissen, wie steht ihr denn eigentlich als Unternehmen zum Thema erstarkte AfD, Ukraine-Krieg und so weiter. Das sind natürlich Themen, die Unternehmen ungern anfassen oder sich ungern positionieren. Das ist nachvollziehbar. Politik ist immer ein heißes Eisen. Aber die jungen Menschen wollen wissen, mit wem arbeite ich da zusammen. Ja.
Ja. Und das sind ja zwei interessante Themen, die du gerade angesprochen hast, also Ukraine-Krieg und AfD zum Beispiel. Mir fällt da ein Beispiel ein und daran merkt man vielleicht, dass es nicht so häufig passiert. Es gibt einen Uhrenhersteller aus Glashütte in Sachsen, Nomos. Die haben sich öffentlich frühzeitig gegen die AfD positioniert, obwohl sie sicher gewusst haben müssen, dass es auch, weil die Quote der AfD in diesem Kreis sehr hoch ist, dass sie auch Mitarbeitende haben müssen, die diese Partei wählen. Und es ist natürlich schon ein Risiko mitbehaftet, sich jetzt gerade zu einer politischen Partei zu bekennen. Also das wäre so ein Risikobeispiel, wo jetzt aber auch viel öffentliche Anerkennung wiederum gab. Was hat das noch vielleicht für einen Effekt? Also warum sollten das Unternehmen machen? Und was nützt mir das denn eigentlich, abgesehen davon, dass ich vielleicht ein bisschen Schulterklopfen von der Öffentlichkeit bekomme?
So eine Arbeitgebermarke ist ja ein Mittel, um Menschen für sich zu finden und auch an sich zu binden, die bestehenden Mitarbeitenden nämlich. Es ist aber auch ein Mittel, um zu sagen, wer passt denn nicht, also ein Mittel zur Deselektion quasi. Das heißt, wenn ich nach außen mich ganz klar positioniere, erstmal ist Haltung zeigen grundsätzlich etwas, das verbinde ich mit, wow, selbstbewusst und so. Und das ist dann eine Eigenschaft, die ich diesem Unternehmen dann zuschreiben würde. Und das fühlt sich ja vielleicht ganz gut an, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das selbstbewusst sagt, wir stehen für und wir stehen gegen XY. Und du hast die bestehenden Mitarbeitenden angesprochen, natürlich, die darf man einfach nicht vergessen. Die Marke ist ja auch für die da. Die müssen sagen, ja, ich arbeite hier, weil wir für dieses und jenes stehen. Und natürlich kann es sein, dass sich Mitarbeitende, die seit vielen Jahren dabei sind, die aber vielleicht glühende AfD-AnhängerInnen sind, dass ich die damit verprille. Das kann passieren, ja.
Mhm. Genau, also nur noch mal zum Kontext. Wir wissen das natürlich nicht. Das ist jetzt alles Spekulation. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, das mir spontan eingefallen ist zu dem Thema Haltung. Es gibt bestimmt ganz viele zahlreiche Beispiele von vielen Unternehmen, die das auch machen. Und vielleicht noch mal auch die Einladung, wenn ich jetzt auf Arbeitssuche bin, diese Frage auch mal mitzunehmen. Also für was steht dieses Unternehmen? In welchen Themen zeigt es vielleicht auch Haltung? Das muss ja vielleicht nicht so ein starkes politisches Thema sein, aber vielleicht engagieren die sich zum Beispiel auch sozial für irgendein Projekt, das mir auch am Herzen liegt, und dann habe ich da eine schöne Schnittmenge, was ich ja dann auch toll in der Bewerbung aufgreifen kann.
Auf jeden Fall. Ich würde auch gerne nochmal auf das Thema Diversity zurückkommen, das haben wir gerade erwähnt. Auch da ist es ja schwierig, sich zu positionieren. Mhm. Auch das ist nämlich ein heißes Eisen. Und hier ist auch schon so ein Hinweis. Viele Unternehmen zeigen auf ihrer Karriereseite, schau mal hier, wir waren beim CSD, große Konzerne haben vielleicht sogar einen Wagen gesponsert und wir sind total offen für das Thema, wir haben interne Netzwerke und so weiter. Wunderbar, da ist beim Gegencheck ein Klick in den Vorstandsbericht ganz hilfreich. Wie sieht es denn auf der Führungsetage aus? Wie divers ist die? Und da wird oft so ein Unternehmen dann wieder entzaubert, denn Diversity findet bis hin zu einer bestimmten Ebene statt. Ganz oft ist das so.
Ja.
Nicht überall, aber oft ist das so.
Ja, total. Also ich denke, das ist eben viel Sensibilität auch bei der Recherche gefragt, dass ich das ein bisschen differenziere. Also was ist ein Versprechen? Also es gibt ja auch diesen Begriff des Greenwashing. Das lässt sich vielleicht auch auf Diversity übertragen. Also wie ernst nehmen das Unternehmen wirklich? Gibt es da jemanden, den ich ansprechen kann? Wird Diversität auch auf der Führungsebene gelebt? Was sind die Themen, mit denen sich das Unternehmen beschäftigt? Und so weiter. Also das ist nun mal ein sehr, sehr guter Hinweis. Nachdem wir das Thema jetzt so ein bisschen eingeordnet haben, über was wir hier reden, fände ich es gut, wenn wir unseren Zuhörenden, die ja auf Arbeitssuche sind, die sich hier vielleicht mit der Frage beschäftigen, welche Unternehmenskultur passt gut zu mir, so ein bisschen einen Leitfaden an die Hand geben. Welche Fragen kann ich mir vielleicht stellen, wenn ich jetzt auf der Recherche bin nach einem Unternehmen, wenn ich eine Karriereseite mir angucke, wenn ich mir den Social-Media-Kanal angucke? Hast du da ein paar Tipps für uns, die du vielleicht mit uns teilen kannst, also so eine Art Plan, wie ich auf sowas zugehen kann? Ich höre, der Plan wird hervorgeholt.
Ja, genau. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Und mir ist schon klar, ich habe natürlich eine Position, in der ich zwei Perspektiven einnehmen kann. Das ist draußen nicht möglich. Draußen als Bewerberin habe ich die Möglichkeit, mir eben Karriereseite und Social-Media-Auftritte anzugucken. Das sind aber auch wirklich sehr gute Quellen. Und weil ich ja selber auch regelmäßig solche Recherchen mache, habe ich natürlich einen kleinen Leitfaden, an den halte ich mich selber immer bei der Recherche. Und ja, der erste Blick führt immer auf die Karriereseite. Und das ist ja, das habe ich vorhin schon gesagt, die Heimat der Arbeitgebermarke. Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber so ist es halt. Da wohnt die. Und da kann ich sie besuchen. Und wenn ich mir die Karriereseite anschaue, dann habe ich schon mal so einen ersten Eindruck von, wie viel Mühe hat sich das Unternehmen hier eigentlich gegeben? Also wie viel Zeit, Geld, Inhalt steckt darin? Es gibt wirklich Unternehmen, die haben einfach ein Stellenportal, vielleicht mit mehr oder weniger guten Filtermöglichkeiten, mit der Aufforderung, bewerben Sie sich Ja, das kann man machen, aber da merkt man schon, okay, da steckt jetzt nicht viel Liebe drin. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die haben da richtig umfangreiche Bereiche. Und das ist so mein erster Eindruck. Haben die sich Mühe gegeben, sieht es gut aus, steckt da viel Liebe drin, viel Zeit? Das ist der erste Check sozusagen.
Okay, ich nehme jetzt einfach mal an, und das wäre jetzt eine Gegenfrage von mir, ist das nicht auch einfach ein Thema von Ressourcen? Weil auch zum Beispiel dieses Ganze, was du beschrieben hast, Mitarbeitende freizustellen, damit die Interviews führen, wie das Unternehmen eigentlich die Realität ist. Das kann ich mir nur leisten, wenn ich eine gewisse Größe habe. Also diese Art von Employer Branding, die du machst, die kann ja nur ein gut gehender Mittelständler oder ein Konzern überhaupt bezahlen. Weil also ein Karriereportal zu bauen, technisch, das wirklich aussagekräftig ist und wirklich was bringt, das ist ja ein riesiges Investment auch.
Da hast du natürlich recht. Allerdings, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 40 Leuten, ist mein Bedarf an Mitarbeitenden vielleicht aber auch gar nicht so hoch, dass ich ein ganzes Portal brauche. Mhm. Da brauche ich vielleicht 2 Azubis pro Jahr. Vielleicht habe ich da Kontakte zu Schulen. Gerade diese Unternehmen sind ja oft ganz nah dran an Schulen, Universitäten und nutzen dann diese Kontakte, um Menschen zu finden.
Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, doch nochmal eine Nachfrage hierzu, weil ich habe zum Beispiel mir auch mal die Karriereseite eines großen Konzerns angeschaut, wo unglaublich viel Energie reingeflossen sein muss und ich war damit voll überfordert, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, also die haben da praktisch so aufgefächert, das sind so die Bereiche, in denen du arbeiten kannst und ich hätte gerne mit einer Person gesprochen, die mir hilft, mich dazu navigieren, weil ich dachte, okay, wie soll ich mal überhaupt wissen, in was für eine Rolle passe ich da rein? Also ich hatte das Gefühl, es wurden ziemlich viele Barrieren gebaut. Man sollte schon sehr spezifisch wissen, was man da will, damit man auch die richtige Stelle findet. Und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Guidance gewünscht. Ist es vielleicht auch ein Zeichen, wenn es zu kompliziert ist?
Auf jeden Fall. Für mich hört sich das ein bisschen so an, dass du vielleicht auf einem Karrierebereich gelandet bist, der nicht so gut konzipiert ist. Das kann natürlich sein. Viele Unternehmen machen so Zugänge, also dass sie direkt schon am Anfang filtern, bist du Berufseinsteigerin, bist du Quereinsteigerin, hast du studiert und dass du dann anklickst, ich gehöre zur Zielgruppe X und dann werden bestimmte Informationen schon wieder ausgeblendet. Das ist ein ganz üblicher Vorgang.
Okay. Ja, also ich glaube, das große Problem war bei diesem Beispiel, dass ich da irgendwie aussuchen sollte, in welcher Abteilung ich da schon arbeiten wollen würde oder in welchem Bereich. Und da man ja nicht von außen so einfach weiß, wie ein Unternehmen konzipiert ist, wie das Organigramm aussieht und so weiter, ist es natürlich total schwierig zu sagen, ja, die oder die Abteilung interessiert mich mehr. Also ich glaube, und das ist, was sich viele Arbeitssuchende auch wünschen, die wünschen sich auch, dass jemand vom Unternehmen einfach mal den Lebenslauf anschaut und sagt, hey, da sehen wir dich. Ne? Und diese Leistung muss ich aber eigentlich erbringen als Arbeitnehmer, als Suchender.
Ja, das stimmt. Auch da sind Unternehmen noch nicht ganz bereit, ihre Positionen zu akzeptieren, dass sie eigentlich sich ein bisschen mehr verbiegen müssen, um Menschen zu finden. Hinter diesen Stellenbörsen, so wie du es gerade beschreibst, steckt ja immer auch die Erwartung, dass ich als Bewerberin weiß, wie heißt denn das, was ich bei euch machen kann? Bei dem einen Unternehmen heißt es Projektmanager, bei dem anderen heißt es Beraterin und die erwarten, dass ich das dann weiß und dann konkret danach suche. Ich kann das aber gar nicht wissen. Und der andere Weg zu sagen, was kannst du denn und wir gucken, wo wir dich einsetzen können, das ist hoffentlich eine nicht allzu ferne Zukunft.
Was wäre denn so der nächste Schritt, den ich gehen kann, nachdem ich mir die Karriereseite angeschaut habe? Was würdest du als nächstes empfehlen?
Ich würde gerne noch ein bisschen auf dieser Karriereseite verweilen und so ein paar Aspekte da rauspicken, die man sich anschauen kann. Und das ist nämlich dann auch mein zweiter Schritt. Der erste war, ich gucke mir das ganze Ding an, wie viel Energie steckt drin. Der zweite ist Bilder, Videos. Das ist ja immer so ein Ding, das sofort ins Auge springt. Sehe ich da Stockmaterial oder wurden da Mitarbeitende fotografiert? Das ist ein großer Unterschied. Bei dem einen, also nehme ich Stockmaterial, okay, das kann man kaufen, runterladen, sieht super aus. Okay, wenn aber Mitarbeitende da sind, dann hat das viele Aussagen. Zum einen haben wir eben schon gesagt, es steckt unglaublich viel Aufwand darin. Man muss ein Konzept entwickeln, man muss Menschen casten, Vorgespräche führen. Diese ganze Bildrechte-Geschichte, das muss ja alles geklärt sein. Dann steckt ein Konzept dahinter, ein großes Shooting. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, wenn es Mitarbeitende sind, heißt das, dass Menschen bereit sind, ihr Gesicht, vielleicht sogar ihren Namen, ein paar Zitate, öffentlich in Kombination mit diesem Unternehmen von sich herzugeben. Also die stehen da und sagen, das ist der Laden und ich habe überhaupt kein Problem zu sagen, ich arbeite gerne hier. Das ist eine starke Aussage.
Okay, das ist ein super handfester Tipp, finde ich. Also ich kann gucken, sind das Stockfotos oder sind das wirklich Mitarbeiter des Unternehmens? Was kann ich dann aus diesen Fotos vielleicht noch ableiten? Also wenn ich jetzt sage, okay, das ist der erste Check, jetzt habe ich diese Fotos, das sind Mitarbeiter des Unternehmens, was gibt mir das denn für Informationen?
Ja, ganz viel über den Kleidungsstil zum Beispiel. Bestimmt macht man sich für so ein Foto ein bisschen zurecht, aber ich werde ja jetzt nicht, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, in dem Jeans und T-Shirt üblich sind, werde ich nicht plötzlich einen Anzug anziehen. Ich werde vielleicht die Haare ein bisschen ordentlicher machen oder so. Aber grundsätzlich erfahre ich, ach guck mal, das ist also der Kleidungsstil. Oft werden diese Shootings ja auch in den Büroräumen gemacht. Dann sehe ich auch, aha, da könnte ich demnächst sitzen. Sind das geschlossene Räume oder sind das große Großraumbüros mit Rückzugsecken, wie ist das gestaltet? Läuft vielleicht im Hintergrund ein Bürohund herum? All das kann ich da beobachten.
Okay, also dann kann ich das Foto schon mal dechiffrieren. Was erzählt mir die Karriereseite möglicherweise noch, also jenseits der visuellen Eindrücke der Fotos und des Kleidungsstils?
Ja, das wäre dann mein dritter Checkpunkt, da gucke ich mir dann genau die Texte und die verwendete Sprache an. Ich gucke, wie nahbar oder wie distanziert gibt sich das Unternehmen. Werde ich direkt angesprochen oder sind das so komisch verschachtelte Sätze? Ist die Sprache altbacken oder ist sie modern? Ist das aufgesetzt oder klingt es echt? Werde ich geduzt oder gesiezt? Übrigens ganz wichtige Sache, das ist auch für Unternehmen immer schwierig. Wenn ich geduzt werde, zieht sich das durch oder ist in der Stellenanzeige plötzlich wieder Sie? Das macht es mir natürlich schwer als Bewerberin. Soll ich jetzt siezen oder duzen? Wie sieht das aus? Mhm. Das ist der nächste Checkpunkt.
Das wäre für mich ja vielleicht auch schon als Bewerberin ein Checkpunkt zu sagen, möchte ich gerne gesiezt werden oder geduzt werden? Also grundsätzlich, möchte ich in der Duzkultur oder in der Sie-Kultur arbeiten? Und beides ist ja total zulässig. Aber da machen wahrscheinlich Leute auch schon so intuitiv, teilweise treffen die eine Entscheidung. Also ist das jetzt hier der richtige Laden für mich oder nicht?
Ja, und auf der anderen Seite auch, wenn so konsequent geduzt wird auf der Karriereseite und vielleicht sogar, das passiert manchmal, in der Stellenanzeige steht, wir möchten dir gerne das Du anbieten, um es eben ganz klar zu machen. Und jemand bewirbt sich und siezt, dann passt das nicht. Dann weiß auch das Unternehmen, okay, das passt nicht.
Ja, verstehe, total. Sind wir jetzt schon am Ende der Karriereseite oder gibt es noch was ganz Wichtiges, was ich auf der Karriereseite beachten kann?
Ich würde da immer noch bleiben, denn die gibt wirklich viele Informationen. Als nächstes würde ich mir noch anschauen, welche Themen setzt das Unternehmen? Also was ist dem Unternehmen so wichtig, dass es dafür Texte und Platz auf der Karriereseite schafft? Da gucke ich zum Beispiel, wie sieht's aus mit Homeoffice oder Diversity? Das sind Themen, die werden da gerne besprochen. Aber auch Mental Health, Haltung zu Themen, politischen Themen, das hatten wir vorhin. Das würde ich dort finden. Wie stehen Sie zur digitalen Transformation? Dann gibt es noch den Faktor Purpose, also Sinn, Sinnhaftigkeit. Was trägt das Unternehmen bei zur Gesellschaft? Das kann ich alles dort finden.
Jetzt sind wir bei dem Wort Purpose. Also das ist ja ganz, ganz entscheidend. Das ist ein Begriff, den haben wir geskippt vorhin bei den ganz wichtigen Trends oder Bedürfnissen vielleicht auch von ArbeitnehmerInnen. Purpose ist so Sinnhaftigkeit, ne? Also wofür steht das Unternehmen, das Warum?
Ganz genau.
Und warum ist das so wichtig? Also warum wird das immer mehr entscheidend, wenn Leute sich jetzt für oder gegen ein Unternehmen entscheiden?
Ich glaube, dass das schon immer wichtig war. Also dass Menschen, die etwas tun und wissen, ah, damit verdiene ich jetzt nicht nur Geld, sondern ich helfe auch anderen, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass das schon immer wichtig war. Es gibt Menschen in der Pflege, wo man denkt, oh mein Gott, bei diesen Bedingungen, das geht nur, weil man weiß, ich tue hier wirklich etwas Gutes für die Gesellschaft, für Menschen und so weiter. Das Problem ist, dass Unternehmen das bisher noch nicht so richtig für sich entdeckt hatten und dass sie deshalb jetzt anfangen, das ein bisschen mehr zu postulieren. Also bei uns arbeitest du für die Gesellschaft, wir tun etwas, Medienhäuser zum Beispiel, für die Demokratie. Mhm. Das mehr in den Vordergrund zu stellen, das wird einfach jetzt mehr Thema. Mhm.
Ja, total, kann ich voll nachvollziehen und kann ich auch nur aus dem Coaching-Kontext bestätigen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für eigentlich ganz viele unserer KlientInnen. Wir machen ja auch eine intensive Wertearbeit im Coaching, wo Menschen ihre Kernwerte rausarbeiten. Und einer der wichtigsten Faktoren für eine berufliche Neuorientierung, würde ich sagen, ist, kann ich in Übereinstimmung mit diesen Werten arbeiten? Weil wenn ich das nicht kann, dann bleibe ich da nicht. Dann werde ich dieses Unternehmen auch wieder verlassen. Deswegen ist dieses vielleicht nochmal an alle aktuellen oder ehemaligen Inqua-KlientInnen, wenn ihr eure Werte gut aufgestellt habt, dann habt ihr da einen super Kompass an der Hand, um eben zu gucken, gibt's da Purpose oder Sinnhaftigkeit in diesem anderen Unternehmen. Was wäre der nächste Punkt, den ich mir angucken kann?
Mein nächstes Thema ist dann Transparenz. Da schaue ich mir an, wie ehrlich ist das Unternehmen eigentlich mit Baustellen. Also wir wissen ja, Führung ist immer wieder ein Thema. Funktioniert das gut oder nicht? An welchen Stellen arbeiten wir gerade? Das Thema Diversity. Wenn ein Unternehmen ganz ehrlich sagt, wir wollen gerne eine Quote, eine Frauenquote von XY erfüllen, da sind wir noch nicht. Aber wir arbeiten wirklich daran. Aber auch Transparenz über den Bewerbungsprozess. Was erwartet mich, wenn ich meine Bewerbung abgeschickt habe? Wie lange dauert das? Wann wird sich jemand melden? Muss ich vielleicht durch ein Assessment Center? Und vielleicht will ich das gar nicht, dann bewerbe ich mich nicht. Vielleicht auch Transparenz zum Thema Vertragsgestaltung, Benefits oder auch Gehaltsbänder. Da sind Unternehmen ja auch sehr zögerlich. Aber es wäre doch schön zu wissen, mit welchem Gehalt kann ich in etwa rechnen?
Das ist, finde ich, interessant. Glaubst du, dass das in Zukunft sich verändern wird? Also, dass es öfter so sein wird, dass Unternehmen die Gehaltsspanne, in der sich die Stelle bewegt, auf die Webseite schreiben?
Das hängt wirklich stark vom Unternehmen ab. Es gibt so ein Argument, das ich immer wieder höre. Wenn wir jetzt die Gehaltsspanne veröffentlichen für diese Stelle, dann sind Menschen, die seit 20 Jahren bei uns arbeiten, in diesem ausgeschriebenen Job, dann sauer, weil die da drunter liegen. Das können wir also nicht machen. Und das ist natürlich ein Argument, wo ich denke, na ja, dann müsst ihr halt mal schauen, ob ihr da nicht intern etwas machen könnt. Aber dazu sind die meisten nicht bereit. Ja. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich.
Ja, klar. Also wenn man jetzt mal die unternehmerische Seite dabei sich anschaut, ist das ja auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Ne? Also was ein Unternehmen natürlich überhaupt nicht brauchen kann, ist Unzufriedenheit im Gehaltsgefüge. Und das sind ja Strukturen, die über Jahre vielleicht gewachsen sind. Und da ist es dann auch schwierig und bringt einen erheblichen Rattenschwanz anderer Themen dann mit sich.
Also einen hätte ich noch für die Karriereseite. Und das ist das Thema Zugänglichkeit. Ich schicke Testbewerbungen raus, wenn ich meine Recherchen mache. Das muss man jetzt natürlich nicht machen. Aber trotzdem hilft ein Blick auf das Stellenportal. Muss ich da jetzt wirklich extra ein Profil anlegen? Oder sind die so offen, dass sie sagen, du hast keine Lust, eine Bewerbung zu schreiben? Das ist ein Extrembeispiel, ne? Nenn uns den Kanal, auf dem wir dich kontaktieren können. Und gerade bei so Zielgruppen Cybersecurity-ExpertInnen, das sind so Einhörner, wenn die sich mal auf meiner Karriereseite verirren, dann muss ich alles dafür tun, dass die wenig Mühe haben, um mich mit denen in Kontakt zu bringen. Mhm. Wie einfach macht mir das Unternehmen die Bewerbung, wäre so die Frage.
Genau, also die letzten beiden Punkte nochmal, wie transparent ist der ganze Prozess und wie einfach macht mir das, wie niedrigschwellig. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses extrem komplizierte Durchforsten, bis ich überhaupt an den Punkt komme, dass ich weiß, auf welche Stelle kann ich mich hier überhaupt bewerben, das wäre schon zum Beispiel schwierig, weil, sagen wir mal, wenn ich eher die Mentalität habe, naja, bietet mir was Tolles an, dann gehe ich sofort wieder weg, weil ich denke, okay, also ich bin jetzt nicht hier, um eine Stunde eure Karriereseite zu verstehen.
Ja.
Okay, super. Wenn ich jetzt mit der Karriereseite fertig bin, ich habe meinen Check gemacht und habe da erstmal ein stimmiges, gutes Gefühl. Was wäre denn der nächste Schritt? Was kann ich mir sonst noch angucken?
Also wir hatten eben schon Kununu genannt. Es gibt auch noch Glassdoor, dass ich mir mal anschaue, wie wird denn das Unternehmen bewertet? Und da wird ja auch sortiert nach bestimmten Aspekten, Teamzusammenhalt, Gehaltsgefüge, Umgang mit BewerberInnen und so weiter. Da kann ich mir das mal anschauen und da eben nicht nur gucken, schimpfen da ganz viele drüber, sondern auch, wie reagiert das Unternehmen darauf? Vor allem, wie reagiert das Unternehmen auf kritische Kommentare? Sind die da respektvoll und bieten ein Gespräch an oder meckern die zurück? Auch das habe ich schon öfter gesehen. Das sagt wirklich etwas aus über eine Kultur, über eine Kommunikationskultur. Und da kann man sich gut überlegen, möchte ich da mitmachen oder lieber nicht?
Super Tipp. Mir fällt auch noch das Thema Google-Bewertungen ein tatsächlich, weil das ist auch noch so ein interessanter Punkt. Also wie reagiert das Unternehmen auf Google, auf negative Google-Bewertungen oder auf insgesamt auf negative Bewertungen, ist auch nochmal ein guter Indikator, wie es um die Kommunikation in dem Unternehmen bestellt ist, so insgesamt. Also wenn da jetzt zum Beispiel jemand dann holtert und poltert und Vorwürfe in die andere Richtung zurückschießt, dann weiß ich natürlich auch ungefähr, was da vielleicht intern los ist.
Auf jeden Fall, das gibt auf jeden Fall einen guten Einblick.
Jetzt habe ich mir das angeschaut, also ich habe Kununu gecheckt, ich habe die Karriereseite gecheckt, ich habe Glassdoor gecheckt, also ich bin jetzt schon wirklich, habe ich ein umfassendes Bild bekommen. Was wären dann jetzt so die nächsten Kanäle, die ich mir angucken kann?
Was natürlich auch wichtig ist, sind die sozialen Medien. Mhm. Manchmal haben Unternehmen, das hängt von ihrer Größe ab, tatsächlich in den sozialen Medien Kanäle, die nur das Thema Recruiting bespielen. Und manchmal gehören diese Kanäle sogar den MitarbeiterInnen. Also die sind dann diejenigen, die sagen, hey, heute machen wir XY und wir haben hier ein lustiges Video von unserer letzten Teamfeier oder so. Das sagt mir auch etwas. Das heißt, es gibt offenbar Mitarbeitende, die bereit sind, Zeit zu investieren und auch wieder ihr Gesicht in die Kamera zu halten, Content zu produzieren. Und das Unternehmen hat keine Angst, die Mitarbeitenden einfach machen zu lassen. Hm. In so einem einfachen Tweet steckt ja manchmal eine elendlange Freigabeschleife. Ganz viele Gremien haben mal draufgeschaut auf diese 140 Zeichen, mhm. 280. Und das ist natürlich ein krasser Unterschied zu, guck mal, die Mitarbeitenden haben selbst die Kamera in der Hand und zeigen, wie es ist, dort zu arbeiten.
Mhm. Ja, das stimmt. Das kann ich natürlich an der Art der Bilder auch ein bisschen ermessen. Ist das total krass kuratiert oder ist da auch mal ein spontaner Schuss dabei, der irgendwie ein bisschen goofy ist oder so? Das erzählt mir natürlich viel und ich finde es persönlich auch immer sehr schön, wenn ich das Gefühl habe, das ist nahbar. Also ich kann fühlen, wie das Team oder wie die Kultur in dem Unternehmen ist an Social Media und ich glaube, da haben Leute eine hohe Sensibilität für.
Ja, auf jeden Fall. Und nahbar sagst du gerade, das ist ein sehr gutes Stichwort. Auch das, da gehe ich nochmal kurz zurück zur Karriereseite, werden da AnsprechpartnerInnen genannt, mit Name, mit Telefonnummer oder sogar LinkedIn-Profil, sodass ich mal mit denen in Kontakt treten kann. So, ich möchte mich noch nicht bewerben, aber ich habe Interesse, können wir für uns vielleicht mal kurz austauschen. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit.
Ja, total. Klasse, also ich finde, das ist schon eine ziemlich lange, gute Liste von Sachen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Karriereseite gibt einige Sachen, die ich mir angucken kann. Das hast du ausführlich dargelegt. Dann kann ich mir auch nochmal die Arbeitgeberbewertungen angucken. Gucken, ist es ein Abgleich? Und eben Social Media, eben auch nochmal als ganz wichtiger Kanal. Was sind so die wichtigsten Social Media Kanäle in diese Richtung? Können wir die vielleicht kurz nennen?
Das hängt ganz von der Zielgruppe ab. Auch das sagt wieder was übers Unternehmen aus. Auf TikTok werden eher Azubis angesprochen, beziehungsweise SchülerInnen, die Azubis oder Dualstudierende werden sollen. Instagram ist so ein Kanal, da findet man quasi jede Zielgruppe. Das ist eine ganz gute Adresse. LinkedIn, da versuchen es Unternehmen manchmal, die versuchen da SchülerInnen anzusprechen. Das ist natürlich nicht richtig. Da sehe ich auch, dass das Unternehmen ein bisschen Beratung braucht in Sachen soziale Mediennutzung. Ja, Xing wird immer uninteressanter. Viele Unternehmen gehen davon auch weg. Und Twitter bzw. X, da sind ganz wenige Unternehmen, vielleicht so SpezialistInnen, aber eher nicht.
Okay, das ist ja auch interessant, weil die Kanäle, jetzt zum Beispiel LinkedIn, Xing oder auch X, sind eher Kanäle, die die Persönlichkeit einer Person in den Mittelpunkt stellen und jetzt weniger das Unternehmen. Also es gibt zwar die Funktion auch bei LinkedIn zum Beispiel als Unternehmen einen Account zu haben, haben wir auch, folgt uns gerne. Wir posten da auch alle neuen Podcast-Folgen und so weiter, aber gleichzeitig Menschen folgen ja Menschen. Und ich denke, das ist dann nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den ich da immer mit bedenken muss.
Ja, wo du es auch gerade sagst, Menschen folgen Menschen. Unternehmen gehen immer mehr dazu über, Mitarbeitende als BotschafterInnen einzusetzen, für sich als ArbeitgeberInnen. Und das sind dann Menschen, die wirklich sogar freigestellt werden, um auf LinkedIn und Co. zu posten, wie ist es denn hier zu arbeiten. Die werden auch genau dafür freigestellt und haben diese Rolle dann auch im Profil stehen.
Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf, also das sehe ich jetzt immer mehr auch auf LinkedIn, dass es wirklich Leute gibt, die extrem große Reichweite dann auch haben. Es gibt zum Beispiel eine Influencerin, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, die bei Microsoft arbeitet und Microsoft hat ja LinkedIn gekauft und wahrscheinlich ist es auch ein Teil der Strategie, nehme ich jetzt einfach mal an, dass sie da so eine unglaublich große Reichweite hat und eigentlich ein Trendsetterin ist oder eine der wichtigsten Voices auf LinkedIn.
Ja.
Interessant. Gut, diese Mechanismen zu kennen, dann kann ich das auch für mich nochmal dechiffrieren. Wir haben über einen ganz wichtigen Aspekt noch nicht gesprochen, der mir als ganz, ganz entscheidend im Vorgespräch hängen geblieben ist. Oder beziehungsweise, wir haben es kurz angesprochen, dran gekratzt, aber das würde ich gerne von dir nochmal hören, weil du hast es im Vorgespräch so schön erklärt. Und da geht es darum, dass die Karriereseite ja eigentlich nicht den Jetzt-Zustand abbildet des Unternehmens, sondern den gewünschten Zukunftszustand.
Ja, genau so ist es. Wenn ich für ein Unternehmen eine Arbeitgebermarke entwickle, dann ist das nicht eine Momentaufnahme, sondern es ist ein authentisches Bild von heute mit Aspekten der Zukunft. Das heißt, wir malen ein Bild von der Zukunft. Wir nennen das Aspirational Reality, also gewünschte Realität oder angestrebte Realität. Wenn ein Unternehmen, ich habe eben schon das Thema Führung genannt, zum Beispiel gerade dabei ist, die Führungskultur komplett zu überarbeiten, BeraterInnen im Haus hat, die Führungskräfte schulen, dann können wir ja wirklich guten Gewissens sagen, heute ist Führung noch nicht auf dem Stand, wo sie sein sollte. Aber wir haben wirklich Belege, Reasons to Believe nennen wir das, die zeigen, hier ist man dran und da wird sich etwas ändern. Das Unternehmen hat das Thema auf dem Schirm und arbeitet dran. Mhm. Das heißt, wir würden Führung schon mal quasi auf die Bühne stellen und sagen, das läuft hier wirklich gut, weil das Thema angegangen wird.
Mhm. Und was mir das jetzt als BewerberIn bringt, das zu wissen, ist natürlich, dass ich sagen kann, wenn ich weiß, dass das die Zukunftsvision ist, dann kann ich ja auch meine Bewerbung oder mein Anschreiben daraufhin ausrichten. Man kann sagen, bei dieser Geschichte wäre ich gerne dabei. Das sind Ziele, Themen, Werte, mit denen ich mich identifiziere und an denen ich gerne mitarbeiten möchte. Das ist ja auch eine starke Botschaft. Und ich kann das auch nur sagen aus den Bewerbungen, die ich immer bekomme, vor allem von Coaches dann eben, die gerne für Inqua coachen wollen. Was wir auf jeden Fall lesen wollen, ist, dass sich die Menschen mit unseren Werten identifizieren und unsere Methoden toll finden und Lust auf unseren besonderen biografischen Ansatz haben. Und wenn ich das schon nicht lese in der Bewerbung, dann kann ich damit relativ wenig schon anfangen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also gerade RecruiterInnen, die wollen schon auch wirklich das Gefühl kriegen, diese Person ist extrem motiviert, auch diese Stelle zu besetzen. Und da kann ich natürlich mit einer Werteargumentation und einer Identifikation mit der Zukunft stark punkten.
Auf jeden Fall. Und auch dieser Wunsch, ihr arbeitet da an etwas, ich möchte mitgestalten. Mhm. Das sehe ich als Chance, dass da etwas gerade im Gang ist. Es gibt ja Menschen, die schreckt das ab, ist ja auch total in Ordnung. Die sagen, ich möchte lieber Strukturen, Prozesse, die fest sind, weil ich mich da sicherer fühle. Und es gibt Leute, die haben total Lust drauf, ihr gestaltet was, ich möchte mitmachen. Mhm. Also wieder Deselektion.
Okay, also da haben wir einen ganz konkreten Anreiz. Wenn du also jetzt gerade dabei bist zu sortieren und ein Unternehmen findest, das dich anspricht, das mit dir und mit deinen Werten im Einklang steht, könnte das eine tolle Argumentationsstrategie fürs Anschreiben sein, wenn du dann eben auch fachlich auf die Stelle gut passt. Ich würde gerne zu einem Abschluss kommen, Mia. Wir haben jetzt ganz schön viele dichte Informationen gesammelt. Es ist eigentlich eine Art Leitfaden entstanden. Vielen, vielen Dank für die Expertise. Gibt es noch einen Aspekt, der vielleicht zu kurz gekommen ist, den du gerne noch einbringen möchtest, wo du sagst, also das wäre noch ein ganz, ganz wichtiges Ding, das ich den HörerInnen von Coach Geflüster ans Herz legen möchte?
Ja, vielleicht so ein Thema Authentizität würde ich gerne nochmal aufnehmen. Bestimmt wirkt vieles, was auf diesen Karriereseiten ist, irgendwie ein bisschen künstlich und vielleicht überzogen. Und ich möchte ermutigen, trotzdem sich damit auseinanderzusetzen. Denn wenn wir selber unsere Bewerbungsunterlagen fertig machen, da schreiben wir auch Dinge rein, beschönigen das ein oder andere. Also dass wir mit dieser Haltung auch das Unternehmen anschauen und sagen, ja klar, die wollen sich jetzt auch von ihrer besten Seite zeigen, denn die machen das, weil die mich unbedingt da haben wollen. Also dass man so wohlwollend darauf schaut, dass da vielleicht ein bisschen Kosmetik dabei ist und das nicht als Betrug gleich sieht.
Total wichtig. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also wir haben ja ganz bewusst heute eine kritische Brille auch angelegt, damit Menschen darauf gucken können, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ganz tolle ArbeitgeberInnen da draußen gibt, die wunderbare Sachen machen, die tolle Dinge nach vorne bringen und dass ich da auch eben gucke, mit was kann ich mich positiv verbinden.
Ja, genau.
Super. Mia, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei Coachgeflüster dabei warst. Ich sende dir schöne Grüße nach Köln und wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Restwoche. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns, wenn du Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du Menschen kennst, die gerade auf der Suche nach dem passenden Arbeitgeber sind, leite ihnen doch einfach die Folge weiter. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.